Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich, der Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Und bei mir heute ist Gerrit Hölzle, ausgewiesener Fachmann für Insolvenzrecht. Schönen guten Tag, Herr Hölzle.
Hallo, Herr Brandt, grüße Sie.
Das mit dem ausgewiesenen Fachmann lässt sich nicht von der Hand weisen. Ne? Wenn man Sie googelt, was man da sofort an Expertise findet, das ist schon so ein bisschen, ringt einem Respekt ab.
Bleibt nicht aus, wenn man 20 Jahre fokussiert auf ein gewisses Thema arbeitet, dass dann auch so ein bisschen was im Netz hängen bleibt. Das Netz vergisst ja nie. Ja. Ja, aber wie hat Dietrich Fallerhorn mal gesagt, ein Experte ist der, der 99 Liebesstellungen kennt, aber kein einziges Mädchen. Ja, also von daher, Experten gibt es viele. Also ich glaube immer, es hängt an dem, was man macht. Und der Pragmatismus darf nie auf der Strecke bleiben. Und das ist immer das Wesentliche, gerade bei dem, was wir tun, dass wir mit einem ganz pragmatischen Ansatz daran gehen und das nicht zu sehr akademisieren.
Das heißt nicht vom Schreibtisch aus über Leute entscheiden, sondern auch mit den Leuten sprechen.
Unsere Arbeit besteht zu einem ganz, ganz großen Anteil tatsächlich auch aus Psychologie, aus Unternehmertum. Ja, wir müssen in die Unternehmen, wir müssen die Leute abholen, wir müssen mit den Leuten versuchen, etwas zu bewegen. Ja, und Unternehmen kommt von machen und nicht von probieren und denken, sondern wir müssen vorne dabei sein an der Front, die Ärmel hochkrempeln und auch dahin gehen, wo es schmutzig ist.
Weil wenn Sie in die Unternehmen reingehen, die kommen ja zu Ihnen oder Sie kommen ja mit den Firmen in Kontakt in einer Krisensituation. Da herrscht ja Untergangsstimmung teilweise.
Ja.
Und ist das schwer mit den, sprechen Sie da mit der Geschäftsführung und sagen, okay, das ist mein Part, oder sprechen Sie auch mit den Leuten am Band oder mit den Leuten in der Logistik?
Wir versuchen tatsächlich immer, alle Ebenen tatsächlich auch abzugreifen. Ja. Das heißt, mit allen Leuten zu sprechen, denn ganz, ganz oft ist es ja so, dass, um mal bei Ihrem Beispiel zu bleiben, die Leute am Band viel eher auch einen Eindruck davon haben, wo hakt es denn im Produktionsprozess, als vielleicht die Geschäftsführung oben. Also wir versuchen immer auch die Probleme dort zu erfassen, wo sie auftauchen, und hören uns immer die Meinung aller Strukturebenen an, um dann auch uns ein Gesamtbild machen zu können. Und bei der Geschäftsleitung hängt es ja immer so ein bisschen davon ab, ist es das Unternehmen gewesen, das uns gerufen hat, wo wir tatsächlich als die Berater, die helfende Hand an die Seite genommen werden? Oder ist es das Insolvenzverfahren, wo der Geschäftsleiter selbst möglicherweise noch die Augen vor dem Problem verschließt, er eigentlich der Meinung ist, uns überhaupt nicht zu brauchen, und irgendein Gläubiger hat Insolvenzantrag gestellt und wir fallen im Grunde ein wie die Maden und sind dann der Ungeliebte, der mit am Tisch sitzt. Also es gibt beide Seiten.
Ja, das heißt, manchmal werden Sie auch, begegnen Ihnen Hoffnung, dass Sie den Kahn auf Deutsch gesagt aus dem Dreck ziehen. Und manchmal sind Sie aber auch derjenige, der Überbringer schlechter Nachrichten.
In der Tat. Und es gibt ja auch immer zwei Arten von Insolvenzverfahren, die rechtzeitig kommen, als dann vielleicht auch Sanierungs- und Restrukturierungsverfahren, ja, wo wir frühzeitig gerufen werden, frühzeitig an Bord geholt werden und dann auch wirklich noch was bewegen können. Und dann ist unser Insolvenzverfahren, das als eines der besten der Welt gilt, ja, zu Recht ein wirklich gutes Sanierungsinstrument, mit dem man ganz, ganz viel bewegen kann. Das setzt aber voraus, dass wirklich frühzeitig auch über die Nutzung dieses Instruments nachgedacht wird. Wenn wir, wie leider in sehr, sehr vielen Fällen und leider auch nach der Corona-Pandemie deutlich zu spüren, viel zu späte Insolvenzanträge haben, dann sind auch für uns die Handlungsoptionen ganz, ganz eingeschränkt.
Ganz häufig als letzter Ausweg, ne? Auch von Firmenleitungen als letzte Option.
Ja, weil ja immer noch gar nicht mal als Option, sondern tatsächlich als das bis zuletzt zu vermeidende Übel. Ja, wir haben halt eine völlig andere Geschichte als in den USA zum Beispiel. Dort gibt es eine ganz andere Sanierungskultur. Wenn Sie Geschäftsleiter in den USA sind, dann gehört so ein Restrukturierungsverfahren, Chapter 11-Verfahren, in den Lebenslauf mit rein. Das muss man mal gemacht haben als vollständiger Geschäftsleiter. In Deutschland völlig anders. Ja, wir sind über die Phase, dass, wenn ich Insolvenzantrag stellen muss, mir den schwarzen Anzug anziehe und danach gefälligst mich zu erschießen habe, ja, sind wir zum Glück weg. Ja, aber die kulturelle Entwicklung ist eine ganz andere. In den USA war das immer ein schuldnerorientiertes, sanierungsorientiertes System. In Kontinentaleuropa hatten wir immer ein gläubigerorientiertes Insolvenzrecht. Und deswegen ist die Entwicklung eine andere. Und dieser Sanierungsgedanke ist bei uns leider noch nicht so stark ausgeprägt wie in anderen Rechtsordnungen.
Aber das ein bisschen Bewegung ist ja drin. Also wenn man zum Beispiel denkt an berühmte Bremer Pleiten, jetzt tatsächliche Pleiten, wie zum Beispiel Vulkan in Bremen-Nord. Das löst ein Trauma aus, das löst auch ein gesellschaftliches Trauma. Das kann man, glaube ich, bezogen auf Bremen-Nord auf alle Fälle sagen, auf die Stadtteile, die da sind. Dieses ganz Traumatische ist ja in den vergangenen 25, 30 Jahren so ein bisschen verloren gegangen.
Das ist richtig, ja, das ist auch gut so. Ja, wir hatten 1999 die erste grundlegende Änderung weg von der Konkursordnung hin zur Insolvenzordnung. Und mit der Insolvenzordnung sind auch wesentliche Sanierungsinstrumente ins Gesetz gekommen. Ja, das heißt, wir haben heute den Werkzeugkasten, wir haben den Instrumentenkoffer, um tatsächlich zu helfen und sanieren zu können, wenn der Antrag rechtzeitig kommt. Ja, deshalb sage ich ja, es spielt alles noch in den Köpfen. Das ist diese alte, tradierte Erfahrung, diese traumatische Erfahrung, die Sie beschreiben.
Das ist mit einem Makel behaftet, ne?
Es ist mit einem Makel behaftet und das müssen wir noch überwinden. Ja, leider hat die Politik diesen Makel auch wieder schön aufs Tablett gehoben in der Corona-Pandemie, als es darum ging, um jeden Preis die Insolvenzen zu vermeiden. Wir haben an Corona-Hilfen ungefähr 180 Milliarden Euro investiert. Das entspricht dem Bundeshaushalt, ich glaube, des Jahres 1989. Ja, den wir einmal in die Corona-Hilfen gepumpt haben.
Mit diesem Insolvenzschutzschirm.
Mit dem Insolvenzschutzschirm, meines Erachtens völlig unkontrolliert mit der Gießkanne, ohne Sinn und Verstand das Geld da reingepumpt. Ja, es hätte mit wenigen kleinen Anpassungen im Insolvenzrecht deutlich effektivere und deutlich kostengünstigere Maßnahmen gegeben, ohne diesen Sanierungsgedanken, der gerade frisch in der Entwicklung war, wieder mit Füßen zu treten. Und das Insolvenzverfahren wieder als das zu vermeidende Übel darzustellen.
Ja, das heißt, da ist auch dem Verfahren so ein bisschen Schaden angetan worden.
Aus meiner Sicht massiver Schaden, ja. Und das sehen wir jetzt, ja, dass wir jetzt so langsam ja wieder Insolvenzzahlen haben, die in Richtung eines Vor-Corona-Niveaus gehen. Ja. Aber viele Insolvenzverfahren, die jetzt kommen, die während der Corona-Zeit nicht beantragt worden sind. Woraus folgt, dass das Unternehmen sind, die jetzt über teilweise Jahre, manche Monate hin eigentlich keine Existenzberechtigung und kein Geschäftsmodell mehr hatten, so dass wir dann natürlich auch nicht zaubern können. Ja, wir können nicht die heilenden Hände auflegen und alles wird gut. Ja, wo die Geschäftsmodelle verloren gegangen sind, sind auch uns die Hände gebunden. Ja, aber da ist eben aus meiner Sicht ganz, ganz viel Schaden angerichtet worden.
Das, was Sie da sagen, da würde ich gerne gleich nochmal dran anknüpfen mit den Geschäftsmodellen, die eventuell verloren gegangen sind. Ich wollte nochmal eben eine Rolle zurückmachen. Ich habe Sie natürlich gegoogelt und habe auch ein paar Sachen mir durchgelesen, habe aber sofort auf den ersten Blick schon gesehen, dass man über Gerrit Hölzle viel Fachliches findet, Privates gar nicht. Ist das Absicht oder ist das Zufall?
Sagen wir mal so, ich trage es nicht wie eine Lanze vor mir her. Ja. Ja, deshalb, insoweit ist es Absicht, ich verhindere es aber nicht aktiv. Okay. Ja, also wenn auch mal was Privates auftaucht, man kann es finden, ich bin passionierter Segler, ja, auf der einen oder anderen Regatta tauche ich mal auf. Okay. Ja, das kann man mit ein bisschen Suche auch finden, ja, das verhindere ich nicht aktiv, aber es ist nichts, womit ich hausieren gehe.
Haben Sie eine große Yacht, liegt die hier in Bremen?
Ich habe ein kleines Segelbötchen, das normalerweise in Bremerhaven liegt.
Okay. Und nehmen dann auch auf den Weser-Regatten teil und solche Dinge?
Die Rote Sandregatta ist eine, wo ich fast jedes Jahr dabei bin. Ja.
Okay, und da entspannen Sie dann von dem, was Sie an Zahlenwerk und an Emotionen im Laufe der Woche so präsentieren?
So ungefähr. Ja, das ist mein Ausgleich.
Studiert haben Sie in Trier und Würzburg?
Richtig.
Wo sind Sie gebürtig?
Vom Niederrhein. Kevela, ein kleiner Ort am Niederrhein, etwa 100 Kilometer nördlich von Düsseldorf.
Ja, und haben eben im Vorgespräch eingestanden, dass das mit der Juristerei aus der Familie kommt.
Das ist erblich bedingt, ja.
Weil alle Familienmitglieder auch diesen Beruf gewählt
haben. Ja, also mein Bruder ist das schwarze Schaf, er ist Unternehmensberater, er hat sich nicht zum Jurastudium durchringen können, aber der Rest der Familie ist da der Linie treu geblieben.
Ja, und Sie sind Partner in der GÖRG-Gruppe?
GÖRG, genau.
GÖRG? Ja. Okay, ich wusste nicht, ob man es als Wort
ausspricht. Das ist der Namensgeber.
Ja. Ja,
okay. Klaus-Hubert Görg war der Gründer der Kanzlei.
Eine große Kanzlei, ne?
Wir sind deutschlandweit etwas über 1000 Mitarbeiter, ja, ungefähr 350 Berufsträger.
Und Sie haben hier auch eine ganz schöne Lage mit Blick auf den Dom.
Ja.
Große Büroetage mit Blick auf den Dom. Das ist erste Adresse in Bremen, ne?
Wir fühlen uns da sehr wohl. Ja, der eigentliche Vorteil ist und der eigentliche Grund, warum wir dort gemietet haben, ist die große Dachterrasse, ja. Die wir natürlich regelmäßig dann auch für Veranstaltungen nutzen.
Ja, okay. Das ist natürlich
gerade letzte Woche wieder der Bremer Insolvenzrechtstag, den wir gemeinsam mit der Uni Bremen hier veranstalten. War wieder eine sehr erfolgreiche, sehr schöne Veranstaltung. Viel Glück mit dem Wetter gehabt, nachher auf der Dachterrasse noch.
Wenn man dann hinterher bei dem Bremer Sommer auch tatsächlich noch auf die Dachterrasse gehen kann.
Genau, ja, aber das passte perfekt.
Wenn man nicht gerade in das nächste. Wie viel kommen da zu so einem Insolvenzrechtstag?
Wir hatten etwa 60 Teilnehmer beim Fachprogramm und abends beim Sommerfest dann ungefähr 140.
Und das dient ja sicherlich dem einen, dass man sich sieht und auch austauscht. Was war da eins der drängendsten Themen, die Sie jetzt besprochen haben?
Ja. Das sind immer sehr, sehr, sehr spannende Themen, die drängenden juristischen Fragen, die uns gerade so beschäftigen und die Szene beschäftigen. Es ging viel um Geschäftsleiterhaftung, was ein sehr spannendes Thema ist zurzeit. Es ging um das StaRUG, das Unternehmensstabilisierungsrestrukturierungsgesetz, das wir ja seit dem 01.01.2021 haben. Eine Restrukturierungshilfe, die dem Insolvenzverfahren vorgelagert ist. Ja, auch da tun sich im Moment sehr, sehr spannende Rechtsfragen auf. Und das sind Dinge, die wir dann dort im Kreis fachlich sehr anerkannter Kapazitäten diskutiert haben.
Okay. Dann, was hat Sie dazu bewogen, nach Bremen zu kommen?
Die Liebe. Die Liebe. Meine Frau ist aus dem Umland hier und nach einigen Jahren Wochenendehe habe ich mich dann entschieden oder konnte meine Partner überzeugen, in Bremen ein Büro zu eröffnen, damit ich nicht mehr pendeln muss. Und so haben wir damals dann ein Büro in Bremen eröffnet.
Okay, dann verdanken wir also die Görr-Kanzlei in Bremen tatsächlich der Liebe.
So sieht das aus, ja.
Okay, Sie haben dann 2009 promoviert, das war dann schon hier, ne?
Nee, promoviert habe ich tatsächlich noch an der Universität in Köln.
Ja.
Im Steuerrecht damals. Ja, aber habilitiert habe ich hier.
Habilitiert haben Sie dann 2011 hier und sind Honorarprofessor an der Uni Bremen.
Richtig. Ja.
Und die Kanzlei, das wollen wir nicht außer Acht lassen, ist für einen Preis nominiert in diesem Jahr. Für den Fachbereich Insolvenz und Steuerrecht, ne?
Insolvenzrecht und Sanierung.
Insolvenzrecht und Sanierung. Auf der Nominiertenliste sind 5 Kanzleien, glaube ich. Und wann erfahren Sie, ob Sie ausgewählt worden sind?
An dem jeweiligen Abend selber. Ne? Also das wissen wir, das ist
24. Oktober, wenn Sie
24. Oktober, genau.
In Frankfurt in der Alten Oper sitzen.
Genau, da werden wir es dann erfahren, ja.
Lassen Sie uns zurückkommen zu dem, was Sie eben gesagt haben mit den Geschäftsmodellen. In der Corona-Zeit haben Sie ja eben gesagt, da sehr viele Unternehmen oder viele Unternehmen, 30.000 Insolvenzanträge sind, glaube ich, nicht gestellt worden, hatten Sie meinem
Kollegen. Das ist ungefähr die Schätzung.
Peter Hanuschke mal im Interview gesagt, vor gar nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Und ein Teil davon kommt halt jetzt wieder aufs Tableau und mit einem Teil davon müssen Sie sich ja auch beschäftigen. Das sind dann in der Regel Unternehmen, die nicht tragfähig sind, ne? Wo es dann für Sie auch schwer wird, was zu retten.
Genau, also die wirklich schon aus der Corona-Zeit kommen und sich im Grunde nur rüber gerettet haben bis heute. Das sind häufig Unternehmen, bei denen nicht mehr viel zu retten ist. Manchmal schon, ja, wenn es Probleme sind, die wir auch mit den Instrumenten des Insolvenzrechts lösen können, geht es noch. Wenn das Geschäftsmodell einfach weggefallen ist, dann wird es sehr, sehr schwer, da noch was zu tun. Das stimmt.
Beschäftigen Sie sich beruflich mit den großen Fällen oder auch mit kleinen Unternehmen? Wo ist da Ihr Fokus?
Wir nehmen das, was kommt. Ja, ich kann beim Insolvenzgericht im Grunde nicht auswählen und sagen, die kleinen Fälle will ich nicht, sondern natürlich, jeder verdient ein geordnetes Verfahren und jeder verdient dort die Aufmerksamkeit. Ja, und dann dementsprechend kümmern wir uns tatsächlich auch um jedes Unternehmen. Mein Fokus selbst liegt sehr in der Restrukturierung auch in großen und komplexen Fällen, wo ich dann zum Teil auch in den sogenannten Eigenverwaltungsverfahren, wo die Geschäftsführung selber im Amt bleibt, wo ich dann selber in die Geschäftsführung eintrete, meistens mit einem Partner gemeinsam, ja, und wir dann das Unternehmen durch das Insolvenzverfahren steuern, um dort eine Lösung zu finden. Wie wir es zum Beispiel, das ist ein prominentes Beispiel, das ja auch zum Teil in Bremerhaven spielte, die Senvion GmbH, der Windenergieanlagenhersteller. Ja. Ja, da bin ich 2 Tage vor dem Insolvenzantrag in die Geschäftsleitung eingetreten, habe dann für das Unternehmen den Insolvenzantrag gestellt und dann haben wir in der Eigenverwaltung das Unternehmen durch das Insolvenzverfahren gesteuert.
Ich stelle mir das extrem aufwendig vor, weil Sie ja praktisch so ein Unternehmen, das Ihnen ja in dem Moment noch weitgehend fremd ist. Klar, ich gehe mal davon aus, dass Sie die Branche ganz gut kennen. Aber trotzdem, Sie können ja nicht in die Bücher reingucken und kennen das bisschen. Sie müssen ja das ganze Unternehmen praktisch durchleuchten. Sie müssen das ganze Unternehmen erfassen und Sie müssen eine Lösungsstrategie entwickeln.
Das ist ein Kaltstart, in der Tat. Ja.
Und etwas, was sich für mich sehr aufwendig und auch nicht von jetzt auf gleich zu erledigen lässt, betrachtet.
Ja, das ist richtig. Das ist dann immer mit extrem langen Tagen verbunden, jedenfalls in der Startphase. Ja. Ja, das ist dann kein 9-to-5-Job in der Zeit, aber das ist auch das, was so viel Spaß macht an diesem Job, dass man immer wieder in neue Branchen gestoßen wird und mit diesen Herausforderungen immer wieder konfrontiert wird, dort tatsächlich aus absolut null relativ schnell auf eine Flughöhe zu kommen, um dann auch das Unternehmen vernünftig steuern zu können. Das macht ganz, ganz viel Spaß, ist aber auch sehr herausfordernd.
Und ist ja, also das, klar, das erschließt sich, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel Rickmers Reismühle gehörte noch mit dazu bei Ihnen und Hansaflex habe ich gelesen, das waren so.
Ja, Hansaflex war ja kein Insolvenzverfahren, das war ein Käufer, das war die Knappheide-Gruppe, wo ich tatsächlich in der Geschäftsführung der Knappheide war im Insolvenzverfahren und Hansaflex war der Käufer. Da ist die Sanierung geglückt und da haben wir an die Bremer Hansaflex-Gruppe verkauft.
Das ist tatsächlich ja dann auch herausfordernd, weil alle Branchen ja auch sicherlich nach unterschiedlichen Regeln arbeiten. Oder gibt es ein Grundgerüst, mit dem Sie da rangehen?
Ja, das ist das, was im Insolvenzverfahren tatsächlich der Fall ist. Die Probleme sind nahezu immer ähnlich. Ja, das Insolvenzrecht legt sich drüber. Wir kommen mit unseren Instrumenten und Institutionen, die immer dieselben sind, die wir nur auf die Branche jeweils anpassen. Und wir müssen die spezifischen Probleme des einzelnen Falls natürlich ins Auge fassen. Ja, aber die grundsätzlichen Strategien, mit denen wir rangehen, sind sich häufig sehr, sehr ähnlich. Also, dass sich da auch gewisse Routinen herausgebildet haben und die Teams sind einfach aufeinander eingespielt bei uns. Ja, und das ist keine One-Man-Show. Ja, bei einem Verfahren wie Senvion, da sind wir mit 35 Leuten reingegangen am Tag 1. Ja, und haben dann eben mit 35 Leuten da angefangen aufzuräumen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn die Teams gut aufeinander eingespielt sind und wissen, was sie tun.
Und Sie brauchen ja Transparenz, ne?
Ja, die fordern natürlich die Gläubiger vom Tag 1 an. Ja. Ja, wir arbeiten ja immer mit fremdem Geld. Ja. Das heißt, es geht immer um die Interessen der Gläubiger, andersrum aber auch um die Interessen natürlich noch der Gesellschafter, die dahinterstehen, der Geschäftsleiter. Wir werden immer mit vielfältigen Interessen konfrontiert. Und das ist der psychologische Aspekt unter anderem, den wir auch immer berücksichtigen müssen. Ja, diese Interessen zum Ausgleich zu bringen, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, die Betriebsräte, die natürlich auch informiert sein wollen, völlig zu Recht auch informiert sein wollen.
Ja, und ja klar, die kriegen ja dann auch von den Beschäftigten, sag mal was, wie geht's weiter oder geht's für uns überhaupt weiter?
Genau, ja, das muss man einfach auch dann berücksichtigen. Die Menschen, die dort arbeiten, haben Existenzsorge in dem Moment, wo wir zur Haustür reinkommen. Ja, und das muss man ernst nehmen. Die Sorge muss man versuchen, den Leuten zu nehmen.
Das baut ja auch für Sie einen Druck auf.
Ja, man muss die Sorge nehmen. Man muss da versuchen, Ruhe reinzubringen, ohne allerdings Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Ja. Ja, denn das spricht sich natürlich auch ganz schnell rum und wäre auch einfach unfair, ja, die Leute zu versuchen, bei der Stange zu halten mit irgendwelchen Versprechungen, das Blaue vom Himmel herunter. Das funktioniert nicht. Ein sehr schönes Beispiel ist, wir haben vor einigen Jahren in Hamburg einen großen Autohändler abgewickelt im Insolvenzverfahren bekommen, auch in der Eigenverwaltung. Auch dort war ich Geschäftsführer wie die Tietke-Gruppe. Und das Unternehmen haben wir dann verkauft an die Auto-Wichert-Gruppe in Hamburg, die sich daran allerdings verschluckt hat und dann zwei Jahre später selbst auch ins Insolvenzverfahren ging. Und dort waren wir dann auch wieder aktiv.
Und die Anfang sind die wieder zu Ihnen gekommen.
Genau, die sind dann auch wieder zu uns gekommen. Dort war ich dann auch wieder Geschäftsführer. Dann standen wir in der ersten Mitarbeiterversammlung vor, waren gut 1000 Leute, die dort waren. Und dann gab es einen lauten Zwischenruf, den kenne ich schon, dem könnt ihr glauben. Ja, und das ist dann tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Kompliment, ja, wenn aus der Belegschaft einem auch dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Und das bekommt man nur mit Transparenz, mit Offenheit und mit Ehrlichkeit. Ja, und zur Ehrlichkeit gehört eben auch dazu zu sagen, wenn man noch nichts sagen kann, zu sagen, dass man noch nichts sagen kann. Ja, und das ist immer einer meiner obersten Grundsätze. Ich verspreche nichts, von dem ich nicht weiß, dass ich es halten kann.
Es gibt so ein paar Fälle, da kann ich Sie nicht vom Tisch lassen, ohne dass ich da nicht ein, zwei Sätze von Ihnen dazu gehört habe. Das eine ist bei Ihnen praktisch auf der anderen Straßenseite, an der Obernstraße. Karstadt ist ja mit sehr viel, klar, mit sehr viel Öffentlichkeit durch die ganzen Insolvenzverfahren gelaufen. Als Laie gesprochen, verliert man, wenn man sagt, okay, das ist jetzt das vierte Insolvenzverfahren, vier sind es, glaube ich, die Karstadt durchlaufen hat, da sage ich mir so laienhaft, scheint ja nicht so recht Sinn zu machen. Und jedes Mal bewegt man sich auf einem niedrigeren Niveau wieder mit dem, was da installiert worden ist. Das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, ne? Also es macht das Sinn, vier Insolvenzverfahren in Folge?
Meine ganz private Meinung dazu ist, nein. Ja, also ich hätte dieses vierte Insolvenzverfahren, ich stand genauso ratlos davor, wie Sie jetzt auch. Ja. Aus meiner Sicht hätte es dort, auch eine ganz persönliche Meinung, auch kein Insolvenzgeld mehr geben dürfen. Ja, ja. Weil das, so wie ich den Fall kenne, und das ist nur ein Blick von außen drauf, ja, ist das noch dasselbe Insolvenzereignis wie die Insolvenz zuvor, weil schlicht Zahlungen, die im letzten Insolvenzplan zugesagt worden waren, nicht mehr kamen. Ja, damit war die Sanierung nicht abgeschlossen aus dem letzten Insolvenzverfahren. Dann hätte es nach meiner Auffassung nicht nochmal Insolvenzgeld geben dürfen. Das wäre aber sicherlich politisch nicht durchsetzbar gewesen, ja, zu sagen, wir setzen jetzt die Leute auf die Straße, weil es kein Insolvenzgeld mehr gibt. Ist aber tatsächlich auch wieder eine erhebliche Wirtschaftshilfe, nicht aus Steuergeldern finanziert, ja, sondern durch Unternehmensumlagen, aber aus meiner Sicht ein schwieriger Fall. Andererseits muss man natürlich sagen, es hat wieder einen privaten Investor gegeben, der an dieses Geschäftsmodell glaubt und der jetzt bereit war, auch Geld auf den Tisch zu legen. Ja, und am Ende entscheidet der Markt, was er will und was er nicht will. Ja, ob das hier am Ende eine Erfolgsgeschichte werden wird, ich würde mich da kein Urteil abzugeben trauen, aber es scheint Leute zu geben, die an dieses Geschäftsmodell glauben und bereit sind, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen.
Ist ja auch gut, weil das ja auch ein Fall ist, wo sehr viele Bremer Herzen dranhängen, gerade an dem Gebäude auch und an dem Kaufhaus Karstadt. In Bremen hängt ja sehr, sehr viel, hängen auch wieder sehr, sehr viele Emotionen. Aber man stellt sich ja dann schon die Frage, die Sie auch vorhin gesagt hatten, die auch bei kleineren Unternehmen dann eine Rolle spielt. Wenn ich drei dieser Insolvenzen in Folge habe oder vier Insolvenzen in Folge habe, dann verlangt das ja praktisch zwingend eine Überprüfung des Geschäftsmodells. Ist das eigentlich noch richtig, was ich da mache? Und ist das noch richtig, was ich da anbiete im konkreten Fall?
Ja, also die Frage muss sich ja nur jeder selbst stellen. Wann waren Sie das letzte Mal in einem Kaufhaus einkaufen?
Es werden sicherlich viel zu wenige mit letzte Woche erst oder gerade gestern beantworten, sonst hätten die kein Problem.
Also für mich persönlich kann ich sagen, dieses Geschäftsmodell hat sich überlebt. Ja. Ja, die Frage ist, wie kann man es möglicherweise anpassen und vielleicht gibt es da ja jetzt Ideen, ja, das attraktiver zu machen, das Adventure-Shopping irgendwie konzeptionell nochmal in den Vordergrund zu rücken. Ich weiß nicht, was für Ideen jetzt dahinter stehen, die Kollegen veranlasst haben, so viel Geld in die Hand zu nehmen, aber irgendwelche Ideen müssen sie ja haben.
Wir werden es irgendwann sehen. Wie denken Sie, nächstes Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch gerade sehr aktuell, betrifft die Meyer-Werft in Papenburg. Da ist jetzt ganz aktuell die Entscheidung des Bundestags und des Landes Niedersachsen auch gekommen, dass die öffentliche Hand da einsteigt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in großem Umfang einsteigt. Ist das sinnvoll, dass die öffentliche Hand in Privatunternehmen einsteigt, in so einem Fall?
Wenn Sie es volkswirtschaftlich sehen, und ich spreche jetzt hier auch nur ganz private Meinung und glaube einfach, volks- und marktwirtschaftlich ist staatliches Engagement in private Unternehmen immer falsch. Ja. Ja, und da muss man hier die Frage stellen, gab es Gründe, die es im Einzelfall rechtfertigen, dass der Staat sich privatwirtschaftlich engagiert. Bei Fällen wie der Lufthansa, glaube ich, macht es Sinn. Ja, das ist eine systemkritische Branche. Ob man diese Frage auch für Kreuzfahrtschiffe, die nahezu ausschließlich für den amerikanischen Markt produziert werden, beantworten kann, auch da muss jeder selber die Frage beantworten. Das Volumen, das hier investiert wird, geht in die Größenordnung sechsstelliger Beträge je Arbeitsplatz, der gerettet wird.
Das ist ja das Argument. Ne? Das Argument, das politische Argument sind ja die mehreren tausend Arbeitsplätze, die daran hängen.
Ja, bei einem Fachkräftemangel, den wir bundesweit haben. Ich habe meine ganz private Meinung dazu, für wie sinnvoll ich das halte.
Ja. Ist da ja auch rauszuhören, Ihre Meinung jetzt gerade.
Ich bin insgesamt etwas zögerlich, zu dem Fall was zu sagen.
Ja, nee, gerne. Fachkräftemangel haben Sie gerade angesprochen. Viele Unternehmen haben ja in den vergangenen Monaten, wenn über Insolvenzen gesprochen worden ist, in der Baubranche, in dem ganzen Bereich Immobilien, aber auch im Handel, haben ja immer die steigenden Rahmenkosten und all solche Sachen. Das war ja immer die Argumentation, warum es zu so einer Schieflage dann jetzt gekommen ist. Ich weiß aber auch, dass es auch gerade kleinere Unternehmen gibt, die durch Fachkräftemangel in diese Situation getrieben werden. Ist Fachkräftemangel tatsächlich ein Insolvenzgrund?
Ja, also wir haben tatsächlich auch Unternehmen, die schlicht nicht mehr marktgängig sind, weil sie das nötige Personal nicht mehr finden. Das ist in der Tat so.
Das heißt, sie können Aufträge nicht mehr erfüllen oder können Aufträge auch gar nicht mehr annehmen?
Können die Aufträge gar nicht mehr annehmen, ja, weil sie die Leute dafür nicht finden. Wir müssen dann in aller Regel den Geschäftsumfang deutlich reduzieren. Und wenn das dann mit den Fixkosten, die sich nicht in selben Umfang in der gleichen Geschwindigkeit reduzieren lassen, schlicht nicht mehr passt, dann kann das tatsächlich auch zum Insolvenzgrund werden. Ja.
Sie haben meinem Kollegen in dem gleichen Interview, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, gesagt, dass Sie natürlich in den Markt sehr genau reingucken und praktisch Profi sind im Herausfinden, wer gerade in Schwierigkeiten ist. Kennen Sie schon die nächsten Fälle?
Das wäre sicherlich zu viel gesagt, wenn wir sagen, wir kennen die nächsten Fälle. Aber wir versuchen natürlich, Anzeichen auch rechtzeitig zu erkennen und mögliche Fälle auch rechtzeitig vorherzusehen, um sich auch in Stellung zu bringen. Ja, auch wir machen das, um davon zu leben. Ja, auch wir müssen natürlich akquisitorisch was tun und schauen uns deshalb um, in welchen Branchen es möglicherweise kriselt und knirscht. Und wenn wir hören, dass es an der einen oder anderen Stelle Probleme gibt, dann versuchen wir uns natürlich auch in Stellung zu bringen.
Ja, also mit diesem Restrukturierungsangebot, was Sie gesagt haben, weil das könnten Sie ja...
Entweder als Berater, ja, häufig allerdings auch nicht als Berater, sondern versucht man, seine Position auch als künftiger Insolvenzverwalter, als Sachwalter in Eigenverwaltungsverfahren eine Rolle zu finden. Ja, auch dafür muss man sich rechtzeitig positionieren, denn heute sind es ja im Wesentlichen die Gläubiger, die entscheiden, wer in welcher Rolle tätig wird. Ja, das heißt, die großen Banken sind diejenigen, die auch immer ein Wörtchen mitzusprechen haben, wer am Ende derjenige ist, der den Fall betreuen darf.
So, okay. Das heißt, denen müssen Sie dann auch ein Signal geben, hier, wir interessieren uns für den Fall oder wir könnten da unsere Expertise einbringen.
Ja.
Wenn Sie so eine Entwicklung wahrnehmen, das ist dann der dritte aktuelle Fall, wie Sie sich jetzt gerade bei Volkswagen abzeichnet. Das hat ja dann nun wiederum ein bisschen parallel zu dem, was wir gerade bei der Meyer-Werft erleben, aber bei Volkswagen ja nochmal in einer deutlich größeren Dimension. Muss einem da so ein bisschen Angst und Bange werden?
Also ich glaube, dass Volkswagen ganz, ganz weit davon weg ist, insolvenzgefährdet zu sein. Aber Restrukturierungsbedarf gibt es da mit Sicherheit. Die gesamte Automobilbranche befindet sich in einem Transformationsprozess. Ich glaube, dass die deutschen Hersteller insgesamt diesen Transformationsprozess zu lange verschlafen haben, sich tatsächlich auch in technischen Entwicklungen und in der, wie heißt das neudeutsch, Customer Experience und Customer Story, haben abhängen lassen, auch von ausländischen, insbesondere chinesischen Wettbewerbern. Wenn man sieht, dass gerade der größte Markt für Volkswagen ist China und in China die Zahlen massiv einbrechen, ja, dann kann man nur sagen, ich glaube, da hat es in der Vergangenheit massive Managementfehler gegeben, weil man nicht rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wie das leider in deutschen Unternehmen mit der deutschen Arroganz immer mal wieder vorkommt.
Ist das so ein Fall, wo Sie sich jetzt in Position bringen bei Volkswagen?
Also das wäre vermessen zu glauben, dass es bei VW in irgendeiner Form ein Insolvenzrisiko gibt.
Aber vielleicht, ja, Sie sagen ja vielleicht Beratungsbedarf.
Ja, da sind die Rollen bei VW, glaube ich, sehr, sehr deutlich verteilt. Ja, die wissen, wen sie wozu an Bord haben.
Vertreten Sie im Moment auch Bremer Unternehmen?
Sie wissen, dass ich darüber natürlich nicht reden darf, aber natürlich haben wir immer auch Bremer Unternehmen im Portfolio. Wir sind hier ansässig, wir sind hier zu Hause. Ja. Natürlich haben wir auch hier unsere Klientel.
Dann betrachten wir die nächste Frage als gestellt und mit da kann ich im Moment nichts zu sagen, beantwortet. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Polizisten finden Krimis im Fernsehen doof. Journalisten finden Zeitungsserien im Fernsehen doof. Gucken Sie sich Anwaltsserien an im Fernsehen?
Ich gucke so gut wie überhaupt kein Fernsehen. Deshalb gucke ich selten Anwaltsserien. Aber ich muss gestehen, ich habe mit viel Werf Boston Legal geschaut. Ja, das ist im weitesten Sinne auch eine Anwaltsserie, die mir viel Spaß gemacht hat.
Ja. Alles klar. Dann das aus berufenem Munde. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.